AfD-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Das bin dann höchstwahrscheinlich ich. Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Film mit Die Kommune. Ein Film, der am Donnerstag bei uns in den Kinos anläuft. Das ist der neue Film von Thomas Vinterberg. Toller dänischer Regisseur, hat oft schon mit Mads Mikkelsen zusammengearbeitet, im neuen Film nicht. Da hat er sein eigenes Bühnenstück verfilmt. Kommt jetzt Donnerstag raus. Toller Film, gucken wir rein. Dann habe ich die letzte Woche zwei Serien für euch angetestet. Da haben wir schon mal so lose drüber gesprochen. Als klar war, die kommen jetzt bald raus. Da hatte ich viel Gutes drüber gelesen und habe tatsächlich auch relativ in einem Rutsch mir die jeweils ersten Staffeln reingepfiffen für euch von The Man in the High Castle und von The Night Manager. Großartige, spannende Serien. Alle beide nehme ich euch heute Abend auch noch mit rein. Dann haben wir einen Gast, auf den freue ich mich schon mindestens seit letzter Woche Dienstag. Und zwar Jesse K. Schwarz. Warum sage ich das so komisch?
Ich passe auf dich auf. Nur du und ich, süßes Ding.
Wer bist du?
Und zwar Jessica Schwarz. Die Schlange K in der deutschen Fassung vom Dschungelbuch, das am Donnerstag extrem erfolgreich in den Kinos gestartet ist, heute Abend unser Gast. Sie kommt nicht zu uns, sondern wir gehen zu ihr, besuchen sie in Berlin, freue ich mich sehr drauf. Dann kommt Anna Wollner noch vorbei und hat die Filmnews der Woche. Also genug zu tun in den nächsten, jetzt noch genau 55 Minuten, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Hör mal, dieses große, fantastische Haus sollte mit fantastischen Menschen gefüllt werden.
Was für fantastische Menschen?
Ja, Ole zum Beispiel.
Ole?
Ole ist sehr interessiert.
Ole?
Ja? Ihm ging es in letzter Zeit nicht so gut.
Das weiß ich ja. Ole, der soll ein fantastischer Mensch sein.
Du magst Ole doch.
Ja, nur als Freund.
Versuch
um Fußball
dir,
zu
versuch
gucken,
dir nur mal vorzustellen, was alles geschehen könnte. Das ist spannend.
Darf ich eine Nacht drüber schlafen?
Sag ja, alter Mann.
Über manche Dinge sollte man vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere Nächte schlafen. Vor allen Dingen dann, wenn man gerade eine riesengroße Villa mitten in Kopenhagen geerbt hat. Es ist die 70er Jahre und man nicht so recht weiß, was man mit diesem riesen Kabachel anfangen soll. Selber einziehen, tja, ist schon ziemlich groß. Verkaufen, sicherlich lukrativ. Aber die beiden hier, Anna und Erik, dieses Ehepaar, was wir gerade gehört haben, entschließt sich dann tatsächlich, diesen großen Wohnraum zu nutzen und aus der Villa mitten in Kopenhagen eine Kommune zu machen, ist ja das Beste, was man in den 70er Jahren machen konnte. Wen also reinholen in dieses große Haus? Den Freund Ole. Ja, da sind schon die ersten Streitigkeiten. Ole, netter Typ, ja, wie Erik sagt, zum Fußball gucken, aber gleich zusammen wohnen. Viele sind sehr interessiert, bei den beiden einzuziehen. Klar, riesengroßes Haus. Da kann man es sich doch gemeinsam irgendwie ein bisschen gemütlich machen. Was dann passiert, ist das, was im demokratischen Dänemark überall gemacht wird. Es wird entschieden, und zwar per Mehrheitsbeschluss, wer auch immer sich ab jetzt für diese Kommune bewirbt, der muss vorm Hausrat antanzen in dieser großen, sehr geräumigen Küche und muss sich vorstellen.
Wie machen wir das?
Stimmen wir ab, oder?
Ja, ist gut.
Mhm. Also ja, ich bin dafür.
Hm? Dafür.
Ich auch.
Dafür. Vielleicht bist du auch dafür?
Tja, dann ist das also beschlossen. Es ist Realität. Ja, wie wär's mit einem Bierchen für Steffen?
Ein Bier?
Erstmal ein Bierchen auf den neuen Mitbewohner und so nach und nach ergibt sich eine sehr kunterbunte Hausgemeinschaft aus Paaren, aus Singles und Kindern und alles ist sehr freundschaftlich und sehr liebevoll und gerade liebevoll ist so ein bisschen das Problem, denn zwischen Erik, ihr wisst, der Mann von Anna, der das Haus geerbt hat, dem es also quasi gehört, zwischen Erik und der Studentin Emma, wird es ein bisschen sehr liebevoll. Also ein bisschen zu liebevoll. Und das kann so eine eigentlich total easy, entspannte 70er-Jahre-Kommune auch schon mal ganz schön aus den Angeln reißen. Und genau da führt dieser Film hin. Aus dieser netten, lustigen, bunten Zusammenkunft unterschiedlichster Individuen wird ein Geflecht aus Intrigen, Affären und gegenseitigem Misstrauen. Sehr schön in Szene gesetzt von Thomas Vinterberg, diesem tollen dänischen Regisseur, den ich sehr mag. Vielleicht haben einige von euch seine Aushänge, Schilder, Filme gesehen. Das Fest oder vor allem auch Die Jagd, damit war er als bester ausländischer Film sogar Oscar nominiert. In den beiden Filmen ist Mads Mikkelsen quasi groß und international berühmt geworden, in diesen beiden Filmen von Thomas Vinterberg. Und jetzt besinnt er sich ein bisschen zurück auf seine Ursprünge. Er hat quasi alle großen Schauspieler in diesem Film wieder mit drin, mit denen er auch angefangen hat, bis auf Mads Mikkelsen. Wäre interessant, ihn mal zu fragen, warum, ob der keine Zeit hatte. Ich weiß es nicht genau, aber Trine Dirholm ist mit dabei, die in Das Fest schon mitgespielt hatte, genau wie Ulrich Thomsen. Die beiden spielen dieses Ehepaar, denen nun dieses prachtvolle Haus mitten in Kopenhagen damit einmal gehört, hat auch mitgespielt in Das Fest. Und diese Inszenierung ist deshalb so besonders, weil er den Weg gegangen ist quasi von hinten durch die Brust ins Auge. Oft ist es so, dass Filmemacher einen Film gemacht haben und dann irgendwann sagen, ich mache da nochmal eine Bühnenadaption von. Also diesen Film nehme ich jetzt mal und pack den noch irgendwie, baue den um zu einer, was weiß ich, Broadway- oder Off-Broadway-Version. Und hier hat es Thomas Vinterberg eben genau andersrum gemacht. Es gab erst das Theaterstück, das er geschrieben und aufgeführt hat in Kopenhagen und sich dann gesagt hat, aus diesem Theaterstück kann man eigentlich auch einen sehr schönen Film machen. Und genau das ist ihm gelungen. In diesem 70er-Jahre-Kuddelmuddel, wo alles durcheinander geht in dieser Villa. Schön inszeniert, sieht toll nach 70er-Jahre aus, von vorne bis hinten. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch diese immer wieder mal eingespielte Musik finde ich total abgefahren. Das ist ein... Ja? So.
Küss den Wäse, du bleibst nie.
Meine Schwester könnte das jetzt übersetzen. Die lebt in Dänemark und spricht Dänisch. Ich verstehe kein Wort, aber bei diesen Gesangseinblendungen im Film habt ihr dann deutsche Untertitel. Also man kriegt schon mit, worum es dann da genau geht. Der Film heißt Die Kommune, startet am Donnerstag bei uns in den Kinos, ist uraufgeführt worden auf der Berlinale, da im Wettbewerb gelaufen, hat da sehr gute Kritiken bekommen. Von mir eine klare Empfehlung, da möglicherweise ab Donnerstag reinzugehen. Ich habe vor einiger Zeit euch von zwei Serien erzählt, auf die ich sehr gespannt war, hatte viel Gutes drüber gelesen, die Trailer sahen relativ vielversprechend aus und hatte gesagt, na, vielleicht habt ihr auch mal ein Auge mit drauf, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Genau das habe ich gemacht. Innerhalb der letzten Woche habe ich mir zwei erste Staffeln von etwas angeguckt und das habe ich tatsächlich auch nur in dieser Quantität gemacht, weil mich beide relativ umgehauen haben. Die eine Serie, über die ich mit euch sprechen möchte, heißt The Night Manager. Die habe ich jetzt tatsächlich sogar an einem Wochenende durchgeguckt. Könntet ihr auch machen. Die erste Staffel hat nur 8 Folgen, jeweils 45 Minuten. Das heißt, 6 Stunden kann man sich schon mal über so ein Wochenende verteilen. Wahnsinnig spannend, klingt so.
Wenn ein Kontinent im Chaos versinkt, dann ergeben sich Chancen. Attentate, fingierte Terroranschläge, gelegentlich sogar ein Staatsstreich. Krieg, ein Sport für Zuschauer. Dann legen wir mal los, ja?
Den habt ihr vielleicht direkt an der Synchronstimme erkannt. Hugh Laurie kennen viele von euch noch als Dr. House aus dem Fernsehen. Hier in The Night Manager spielt er den Waffenhändler Richard Roper. Einen ganz fiesen Typen, der seine Geschäfte alle unter der Hand abwickelt, stinkreich ist. Keiner seiner Investoren weiß, dass er in Wahrheit Waffen an irgendwelche Warlords verkauft. Alle seine Investoren denken, er würde in Wirklichkeit mit irgendwelchen Landmaschinen weltweit handeln. Das ist also quasi der Böse in dieser Serie The Night Manager, der eigentliche titelgebende Typ, um den es geht, den spielt Tom Hiddleston und den kennt ihr auch, zum Beispiel als Loki, als bösen Halbbruder von Gott Thor aus den Marvel-Filmen. Der also spielt diesen Night Manager, einen Nachtmanager in einem Hotel, der früher mal Soldat war, auch im Irakkrieg gedient hat und sich irgendwann aus diesem ganzen Kriegsgeschäft zurückgezogen hat, weil das nicht mehr ertragen hat. Der ist zuerst Nachtmanager irgendwo in Ägypten, da passiert was ganz Schlimmes. Daraufhin lässt er sich versetzen und ist dann in so einem Hotel am Matterhorn ganz oben in der Schweiz auf einem verschneiten Berg in so einem kleinen Hotel und arbeitet da. Und irgendwann wird eine Frau auf ihn aufmerksam, die für eine Sektion des MI6 arbeitet, also für den englischen Geheimdienst. Denn sie stellt eine Verbindung her, eine mögliche, zwischen diesem Nachtmanager und diesem Richard Roper, diesem Waffenhändler.
Richard Roper verkauft Waffen in Kairo. Mitten im arabischen Frühling. Ich will Sie in diese Operation einschleusen.
Schön, Sie zu sehen, Mr. Roper. Ich bin der Nachtmanager.
genau das passiert. Tom Hiddleston alias The Night Manager, der Nachtmanager, lässt sich einschleusen in Ropers Netz. Ist ein ganz wirklich ausgeklügelter Plan, ihn da irgendwie reinzukriegen. Und das muss er auch sein, denn Richard Roper und die 5, 6 engen Vertrauten, die dieser wahnsinnig böse Mann um sich hat, sind irre skeptisch. Und was ab da passiert, ist etwas, was ihr von der Thematik her kennt. Unser Night Manager, Jonathan Pine heißt er in der Serie, darf natürlich um Himmels Willen nicht auffallen als ein vom MI6 eingeschleuster Agent. Super spannend gemacht. Oft habt ihr es ja so, dass am Ende dieser Staffeln dann es die Mörder-Cliffhanger gibt und man es kaum aushalten kann und schon wissen will, wann zum Teufel kommt denn endlich die zweite Staffel. Da kann ich euch so viel verraten, ist hier nicht so. Es sind 8 Folgen, die eine komplett in sich geschlossene Geschichte ergeben. Insofern muss es nicht unbedingt weitergehen. Es könnte weitergehen mit einer neuen Geschichte. Auf jeden Fall sind diese 8 Folgen à 45 Minuten so spannend, dass, wie gesagt, ein Wochenende gereicht hat, um sich komplett diese erste Staffel reinzuhauen. Wenn ihr so Spionagedinger mögt, ist das vielleicht genau eure Serie. Wenn ihr es ein bisschen historischer wollt, sage ich mal, nicht politischer, denn politisch ist The Night Manager auch. Wenn ihr es ein bisschen historischer wollt, dann ist vielleicht diese Serie was für euch.
Mein Vater hat mir erzählt, wie es vor dem Krieg war. Er sagte, jedermann war frei. Ich will mein Land zurück.
Ich schwöre Treue auf die Fahne. Der Achsenmächte von Amerika.
Die Fahne der Achsenmächte von Amerika. Was zum Teufel ist da passiert? Fragt man sich, wenn The Man in the High Castle losgeht mit der ersten Folge der ersten Staffel. Wir befinden uns im Jahr 1962 und Amerika befindet sich auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings haben den nicht die Amerikaner, Russen, Franzosen und Engländer gewonnen, sondern tatsächlich die Nazis und die Japaner. Amerika ist aufgeteilt in Ost- und Westküste. Die Ostküste wird regiert von den Nazis, die Westküste wird regiert von den Japanern. Beides genauso, wie man es aus der Zeit des Nationalsozialismus kennt. Höchst faschistoid mit all den damals aufgestellten Gesetzen, die gibt es noch immer. Eine ganz beklemmende, dystopische Welt. Die Menschen in Amerika haben sich damit abgefunden, ganz offenbar, versuchen einfach nur zu überleben, versuchen nicht täglich von der Nazi-Polizei oder von den Japanern aufgegriffen zu werden, von der Kempetai, was ja sozusagen das adäquat ist gegenüber der NSDAP, ist die Kempetai der Japaner damals, die Partei, die alles überwacht. Und man fragt sich von Anfang an schon, warum ist das so? Warum ist mit einem Mal hier alles anders, als wir es wissen? Denn diesen Zweiten Weltkrieg haben die Nazis ja Gott sei Dank nicht gewonnen. Und langsam kristallisiert sich auch heraus, dass irgendwas nicht stimmt. Es gibt so eine kleine Gruppe von Widerständlern. Dazu gehören dann auch die Hauptdarsteller, die übrigens in diesem Fall, anders als bei The Night Manager, eher unbekannt sind. Alexa Davalos und Rupert Evans spielen die Hauptrollen. Keine Schauspieler, die man unbedingt großartig kennt, die dann irgendwann auch zum Widerstand gehören und nämlich den bösen Verdacht hegen, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie gelangen in den Besitz von Filmen, die zeigen, wie die Nazis den Krieg verloren haben. Und ab da, das geschieht relativ früh, 2. Folge, glaube ich, ab da fragt man sich, warum zum Teufel, wenn doch eigentlich alles so ist, wie es sein soll, dass die Nazis den Krieg verloren haben, warum zum Henker regieren sie Amerika? Wahnsinnig spannend gemacht und da habt ihr nämlich genau das am Ende dieser 10 Folgen der ersten Staffel gibt es einen Mörder-Cliffhanger. Wenn ihr euch darauf einlasst auf The Man in the High Castle, macht euch darauf schon mal gefasst. Am Ende dieser ersten Staffel werdet ihr vermutlich wahnsinnig fluchen, dass ihr jetzt warten müsst darauf, dass es weitergeht. Beides Staffeln, die ich unheimlich spannend fand, beides sehr politische Staffeln, die eine eher so in Sachen Waffenhandel und Irakkrieg und Nahost-Mittelost-Konflikt und das andere halt diese eher geschichtliche, dystopische, schon etwas verwirrende Serie, bei der man nicht weiß, verdammt nochmal, irgendwas scheint da mit dem Raum-Zeit-Kontinuum doch ganz gewaltig schiefgegangen zu sein. 2 neue Serien, die ich euch wärmstens empfehlen kann, beide zu sehen übrigens über Amazon. Wir haben in letzter Zeit ja viel über Netflix Staffeln und Serien gesprochen. Jetzt ist es mal eine Amazon-Serie und beides in dem Fall Amazon-Serien. Sehr spannend und sehr neu. Und hier ist Anna Wollner.
Die Radio Wissen.
Film News.
Naomi Watts geht wieder in Serie. Geboren in England, aufgewachsen in Australien und dort auch schon mal im Fernsehen gewesen. Für Naomi Watts ist es quasi die Rückkehr zu ihren Wurzeln. Neben ihrem geplanten Auftritt im Twin Peaks Revival wird sie auch in der neuen Netflix-Serie Gypsy mitspielen. Hier sogar direkt die Hauptrolle. Naomi als Therapeutin Jean Holloway, die sich etwas zu fürsorglich um ihre Patienten kümmert und sich dadurch in Kreise begibt, aus denen sie sich besser rausgehalten hätte. 10 Folgen a eine Stunde wird die erste Staffel der Thriller-Serie haben. Ab Sommer soll gedreht werden. Veröffentlichen will Streamingdienst Netflix 2017 dann, wie bei Eigenproduktionen gewohnt, alle Folgen auf einmal. FSK wehrt sich gegen angeblich zu lasche Altersfreigaben. Während die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in den 80ern noch Platten von den Ärzten verbieten und aus dem Verkehr ziehen ließ, hat sich der Spieß heute offenbar gedreht. In letzter Zeit wurden Vorwürfe diverser Kinobetreiber laut. Die freiwillige Selbstkontrolle FSK würde Filme zu bedenkenlos für junge Zuschauer freigeben. Der letzte Bond-Film Spectre schon ab 12 und nicht erst ab 16 Jahren. Der nicht ungruselige neue Dschungelbuchfilm The Jungle Book schon ab 6 und nicht erst ab 12. Jetzt wehrt sich die FSK gegen die Vorwürfe. FSK-Präsidentin Christiane von Wahlert in einem offenen Brief. Jede einzelne Entscheidung über die Altersfreigabe eines Films wird in einem demokratischen Verfahren oft kontrovers diskutiert. In diesem Prozess werden Filme von 285 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, unabhängig und völlig weisungsfrei beurteilt, bevor eine endgültige Altersfreigabe vergeben werde. Und die endgültige Entscheidung liege ja gesetzlich betrachtet immer noch bei den erziehungsberechtigten Minderjährigen. Ende offen. Achter Film, alles anders? Die Dreharbeiten zum 8. Star-Wars-Film laufen. Zum 8. Mal kämpft die Gute gegen die dunkle Seite der Macht und doch soll jetzt alles anders werden. Zwar ist über den strengstens geheim gehaltenen Plot der nächsten Episode noch immer so gut wie nichts bekannt, die Schauspieler geben sich aber kryptisch optimistisch. Nach Hauptdarstellerin Daisy Ridley hat sich jetzt auch Oscar Isaac zu Wort gemeldet und sagte der LA Times über den neuen Regisseur Rian Johnson: Wer Rians Arbeit kennt, weiß, dass Episode 8 anders wird als alles, was wir bisher in Star Wars gesehen haben. Rian stößt definitiv in Bereiche vor und erforscht Sachen, die im Star Wars-Universum bisher nicht gemacht wurden. Auf eine Art fühlt es sich an, als drehten wir einen Independent-Film. Zitat Ende. Viel düsterer als bisher werde die 8. Episode, die jetzt gerade entsteht. In den letzten 2 Tagen haben sich sogar die royalen Brüder William und Harry bei den Dreharbeiten davon überzeugen dürfen. Bilder mit den Royals am aktuellen Filmset findet ihr massenhaft bei Twitter unter @KensingtonRoyal. Ins Kino kommt Star Wars 8 im Dezember 2017.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr hört wahrscheinlich, dass ich nicht im Studio bin, sondern unterwegs. Ich habe euch eine Reise versprochen heute Abend quer durch die Stadt zu Jessica Schwarz. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Jessica, du als Schlange K im neuen Dschungelbuch. K ist so eine der Figuren aus dem Dschungelbuch, vielleicht neben Baloo, dem Bär, und natürlich neben dem bösen Shere Khan, an die man sich sofort erinnert. Wie war das, als du dieses Angebot gekriegt hast, ausgerechnet in diese Rolle schlüpfen zu dürfen?
Also man ist schon, also ich war so erfreut, dass ich durch die Gegend gelaufen bin und es jedem erzählt habe, obwohl es mir nicht gestattet war. Ich habe es sogar gleich öffentlich bei auf irgendeinem roten Teppich erzählt. Und in dem Moment, als ich sagte, war ich so, darf ich das überhaupt erzählen? Oh Gott, ich darf das noch gar nicht erzählen. Und kurz darauf kam dann aber auch das Okay. Also so, wo ich dachte, na, jetzt habe ich es eigentlich schon selbst manifestiert, das Ganze. Natürlich, da ist man einfach... obwohl Stolz so ein komisches Wort ist, aber es begleitet einen, seit man Kind ist. Man kennt das Dschungelbuch, The Jungle Book, man kennt Mowgli, man hat sich immer gut reinversetzen können in diese Fantasiewelt einfach. Ne? Kleiner Junge wird von Tieren großgezogen, kann mit allen sprechen und ist auf sich alleine gestellt in diesem großen, exotischen, in dieser fremden Welt, in diesem Dschungel. Hat mich auch sehr geprägt und egal mit wem ich drüber spreche, ich glaube, ich habe noch nie so eine Resonanz auf ein Filmprojekt bekommen, wie auf dieses, vielleicht Romy Schneider, aber ja. The Jungle Book ist schon, es kennt wirklich einfach jeder.
Das, was wir kennen, ist natürlich auch die Zeichentrick-Variante aus den 70ern, die deutlich niedlicher ist als das, was wir jetzt im Kino sehen. Inwiefern war es denn überhaupt möglich, sich auf diese neue Schlange K vorzubereiten?
Also für mich eigentlich gar nicht, weil es spricht ja tatsächlich ein Mann auch in der damaligen Zeit, ich glaube ein österreichischer Schauspieler. Und Ich habe natürlich mir das Original angeschaut, da wusste ich noch nicht, worum es wirklich geht oder wie es aussieht und habe dann auch zu Hause gesessen und gesungen, völlig verzweifelt, weil ich mir dachte, Moment, erstens mal spielt das jetzt Scarlett Johansson, das ist eine Frau, die eine sehr, sehr sonore, dunkle Stimme hat und dann singt die auch noch, trust in me, vertraue mir, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Ich saß die ganze Zeit zu Hause, war völlig verzweifelt. Ich glaube, es war einer meiner ersten Fragen direkt, muss ich da singen? Und sie so, nein, ja. Ich so, ja, okay, super. aber man kann sich nicht wirklich vorbereiten. Das ist das Tolle, man kommt hin und lässt sich irgendwie drauf ein und kann dann ganz toll bewusst vor Ort an dieser Charaktere-Schlange, an dieser K feilen. Und das hat auch total Spaß gemacht. Es war wahnsinnig anstrengend, habe mich auch ein paar Mal über mich selber geärgert, hat auch viele Takes gedauert, also so wieder und wieder und wieder verschiedene.
Was waren das für Punkte, die dich ärgern dann an dir selbst?
Ich glaube, es ist einfach ich rauche nicht mal mehr, ja, also schon seit 4 Jahren nicht mehr und mir ist trotzdem immer gegen Ende so ein bisschen die Luft ausgeblieben, also weil es doch eine sehr, sehr tiefe Stimme ist, die man dieser Schlange auch geben möchte, weil sie natürlich sehr groß und mächtig daherkommt und
langgezogene Worte.
Und ich musste wirklich fing der Regisseur mit mir so Yoga-Übungen, also Yoga-Atemübungen an und hat mir gute Beispiele genannt, wie ich jetzt zu besonders viel Luft im Brustraum komme. Und irgendwann meinte er, sag mal, hast du da gerade einen Atmer eingeschleust? Du hast doch da gerade einen Atmer eingeschleust. Ich so, oh, ich dachte, das fällt nicht auf. ich finde das eigentlich am tollsten. Also so, wenn es wirklich anstrengend und schwierig wird und ich auch mal mit dem Fuß aufstampfen kann, weil ich gerade wütend bin, dann mag ich das eigentlich sehr gerne. Also dann arbeite ich auch, dann ist es Handwerk.
Das größte Kompliment, was ich dir machen kann, was man eigentlich jedem Schauspieler machen kann, der synchron spricht, ist, man erkennt Jessica Schwarz nicht, wenn man die Schlange K sieht und hört.
Sehr gut, ja, okay.
Inwiefern hat das geholfen, dass das für dich ja nicht das erste Mal war? Du kennst dich ja schon ein bisschen mit Synchron aus.
Ja, ich durfte bei den Pinguinen, bei Könige der Wellen, eine Pinguindame sprechen und bei Flutsch und weg die Ratte. Damals auch sehr anstrengend, hat Kate Winslet gesprochen. Also ich habe nur so tolle Vorbilder. Ja. Ich glaube, die Pinguindame Zoe de Janeiro. Und ich habe Kate Winslet dann beim Bambi getroffen, meinte, I was your German voice for Flush Away. Und sie nur so, boah, war das nicht anstrengend? War das nicht anstrengend, ja. Jessica? Unglaublich, oder? Also das ist wirklich, man schwitzt dort, man ist auch wirklich körperlich, das ist eine körperliche Tätigkeit und aber auch natürlich toll, dieser psychologische, diese Gedankengänge, die man haben muss, weil auch jetzt bei der K, ich mache nicht nur irgendwie, lass den Kiefer raushängen und esse Mowgli, sondern es ist ja, wie bekomme ich Mowgli dazu, sich mir gefügig zu machen? Ne? Wie bekomme ich ihn eingewickelt? Und dann kommt erst diese leicht mütterliche Seite und diese sehr freundschaftliche Seite. Dann kommt noch die ganze Weisheit, die Information, die sie kennt, die sie in sich trägt. Und dann kommt eigentlich erst so dieses, wo man merkt, jetzt ist er in die Falle gegangen.
Ja.
Und da ist schon ein guter Spielraum für eine Vielschichtigkeit auch an Arbeit, an Charakterarbeit dabei.
Im Sinne der ganz persönlichen Eitelkeit, was überwiegt denn, wenn man dann das Drehbuch zugeschickt bekommt und guckt und liest und sieht auf der einen Seite, schade, es ist wirklich nur eine Szene,
ja.
Merkt aber auch dann beim Lesen schon, es ist dafür aber eine ganz elementare Szene im Film.
Das hat mich am meisten gefreut eigentlich, dass es bei dem doch sehr modernen Jungle Book jetzt, finde ich, und das muss es auch bei dem, was die Technik inzwischen schafft, finde ich, und die auch so realistisch ist, muss man einfach auch am heutigen Geschehen irgendwie dran sein und darf da auch ruhig realistischer mit dem Austausch zwischen Tier und Mensch umgehen. Ich mochte es, dass sie diese Information hat, woher er kommt. Ja, das ist irgendwie, das wissen wir ja nicht wirklich, auch aus dem alten Dschungelbuch nicht. Und es ist trotzdem toll. Es ist K. Jeder kennt K. Und es ist einfach, ich spiele so selten den Bösewicht. Und fand das auch mal, also Bösewicht klingt blöd, ne? Es ist so, es ist die Natur. Und da wird es das immer geben, fressen und gefressen werden. Und jeder hat seinen Grund und warum er vielleicht jetzt hinterlistig und böse sein muss. Aber es hat mir schon Spaß gemacht, sich da so mal auch die Seite zu zeigen und zu spielen.
Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt und gesehen, dass dir was bevorsteht, was ich hinter mir habe, was ein ganz düsteres Kapitel in meinem Leben war.
Du, die 40 oder was? Ne,
Moment, erstmal nur, so weit sind wir noch nicht. Erstmal kommt nämlich die 39.
Ist das noch schlimmer?
So, ohne Scheiß. Ich habe mir die Midlife-Crisis mit 39 genommen. Mhm. Bei 40 war dann alles wieder gut, das konnte ich gut wegstecken. Merkst du schon irgendwas? Geht's dir noch gut?
Also im Moment geht's mir noch gut, aber wenn ich hier rausgehe, brauche ich wahrscheinlich einen Doktor. Nein, ganz im Ernst, bei mir ist das ganz lustig. Ich überspringe immer so ein Jahr. Also meine Freunde finden das ganz lustig, weil wenn ich gefragt werde, wie alt bist du? Und dann sage ich immer automatisch schon 39, obwohl ich 38 bin. Das mache ich seit circa, glaube ich, 10, 12 Jahren oder so. Weil ich das Gefühl habe, ich bin ja schon in dem Jahr, deswegen kann ich es auch sagen. Also es ist gar nicht absichtlich. Dadurch erspare ich mir auch viel Kummer. Mhm. Also das ist dann... Weil dann kommt nämlich, aber du bist doch erst 38 und dann bin ich immer ganz zufrieden und denke mir, na klar, ich bin doch erst 38. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass das ein ganz tolles und interessantes Jahrzehnt ist, in dem man natürlich noch mehr reflektiert als zwischen 20 und 30 und sich über viele Dinge bewusst wird, sich viel mehr settelt, man nicht mehr so im Auge des Tornados ist, sondern oder sich nicht mehr im Tornado so bewegt, ja, und alles ist so wild und durcheinander, sondern man versteht die Dinge, man nimmt einem nicht mehr so die Butter vom Brot, man ist einfach irgendwo angekommen und das finde ich eigentlich ganz gut, man hat irgendwie schon gewisserweise einen Platz gefunden, kann aber wirklich gut sein, dass ich irgendwie am 5. Mai auch, ich muss auch gestehen, ich habe dieses Jahr wirklich irgendwie gesagt, nee, ich feiere mal nicht, weil ich feiere eigentlich immer, sondern ich fahre einfach mal weg und bewege mich jetzt so in der Toskana so ein paar Tage umher meinem Freund und werde da einfach irgendwie schön essen gehen und hebe mir das Feiern dann für den 40. für den 41.
Wenn man die 39, die es dann am 5. Mai ist, wenn man die umdreht, dann kommt 93 dabei raus. Da bist du Bravo-Girl geworden.
Ja.
Das ist unglaubliche 23 Jahre her.
Wahnsinn, oder?
Wenn du an die Zeit von damals zurückdenkst, wie so alles anfing, was geht dir durch den Kopf?
Vieles ist gar nicht mehr greifbar. Also vieles findet nur noch irgendwo in so einer Synapsenwelt statt, die ich mir nur so zusammenreimen kann.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann nochmal einen Zeitpunkt in meinem Leben gibt, wo es so Fling macht und man hat alles wieder völlig klar und deutlich vor Augen. Aber ich bringe so viel inzwischen durcheinander, weil es, glaube ich, einfach auch viel war, ne? In diesen 23 Jahren an Wohnorten wechseln, an Jobs wechseln, an neuen Leuten kennenlernen, an vielleicht anderen Leuten loslassen, Orte, Geschehnisse, Filme, Moderationen. Da kommt schon vor, dass ich einfach Jahre völlig durcheinander werfe, obwohl das ja bei Schauspielern ganz gut ist, weil man so ein bisschen nachvollziehen kann, wann man was gemacht hat, filmografisch mäßig. Aber es ist so ein buntes, kunterbuntes Ding, auf das ich eigentlich gerne zurückblicke und einfach denke, ich bin mir doch immerhin noch, also ich bin mir treu geblieben, so in vielem. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, weil es schon sehr früh angefangen hat und man sich sehr früh angefangen hat, damit auseinanderzusetzen und auch keiner da war, der einen jetzt unbedingt verbiegen wollte. Also gerade so die Arbeit bei Viva oder so auch Dinge tun konnte, die man tun wollte und nicht... die man tun musste. So. Und ich glaube, deswegen bin ich dicht bei mir geblieben. Viele Menschen, die da gearbeitet haben oder die ich jetzt wieder treffe, auch lustigerweise im Zuge jetzt der Arbeit mit Walt Disney, denen geht es ähnlich.
Also ursprünglich war es dann das Modeln, dann, wie du sagst, Viva. Da hatten wir so eine Parallele. Du hast Viva gemacht, zu der Zeit habe ich Giga gemacht.
Ja, dieses. Ja.
Danach kamen dann schon auch erste Filme. Da war Nichts bereuen, da war Verschwende deine Jugend, dann Kammerflimmern, Das Parfüm, Die Buddenbrooks, Romy, Die Tür mit Mads Mikkelsen, den ich umwerfend fand damals. Das Lied in mir, Jesus liebt mich mit Florian David Fitz, dann eher so in der letzten Zeit. Das ist so viel schon gewesen und man hat bei dir so den Eindruck, das ging alles so magisch vorangetrieben. Ist das deiner Charaktereigenschaft zuzuordnen, dass dir schnell langweilig wird oder dass du was Neues brauchst auch immer, was Neues gebraucht hast über die Jahre?
Ich weiß es nicht. Ich also ich glaube, ich bin schon jemand, der immer noch sehr neugierig ist und sich auch nicht gerne irgendwie festlegen lässt und auch total dankbar war, dass es die Möglichkeit auch für so eine Rollenvielfalt gab. Also dass es jetzt nicht nur irgendwie immer mit in einem Genre stecken geblieben ist oder dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt tatsächlich immer nur irgendwie die böse Stiefmutter oder, sondern es ist wirklich eine große Bandbreite möglich gewesen, auch im Bereich der Hörbücher oder dann doch auch mal eine Theatererfahrung zu haben, eine Bühnenerfahrung mitzuerleben, auch weiterhin moderieren zu können, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass ich hatte ja auch das Glück, dass ich so viele exotische Sachen drehen durfte, also viel mit ausländischen Kollegen, viel mit dänischen Kollegen, viel mit französischen Kollegen, viel im Ausland einfach, Jamaika und, also ne, das hört sich alles super an und manchmal denke ich auch, es ist schon ein Wahnsinn, also ich habe, glaube ich, einfach auch viel, viel Glück gehabt oder habe einfach irgendwie Leute getroffen, denen es ähnlich geht und die gerne diese Reise mit mir gehen wollten und teilen wollten und sagen wollten, ich möchte gerne mit Jessica diese Zeit verbringen, weil es ja auch Lebenszeit ist und das kann man vielleicht mit der ganz gut und mit der kann man auch arbeiten. Ich weiß nicht, bin vielleicht, also was auch Dominik Graf, ein toller Regisseur, auch mal gesagt hat, ist, dass ich Dinge ganz gut umsetzen kann, wenn man sie sagt. Also ich bin frei, wenn ich frei bin, kann ich mich gut entfalten. Aber wenn man mir was sagt, setze ich es auch um. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was man auch haben können sollte, musste in diesem Beruf. Und deswegen ging es auch immer irgendwie weiter.
Du lebst mittlerweile in Wien, nach vielen Jahren Berlin und dann hast du aber auch noch die Träumerei, das Hotel in Michelstadt mit deiner Schwester zusammen. Wie kriegst du diesen Spagat zwischen deinen Standorten hin?
Das ist sehr viel Organisation, wo ich echt einen Haufen Leute, also Christian zum Beispiel, mein Management, der mir da auch immer meine Pläne schreibt und es ist viel Organisation einfach, dass man auch, weil ich mag es nicht, wenn Leute zu kurz kommen, also so, oder ich möchte irgendwie den Leuten auch gerecht werden, die ich liebe und ich muss die auch selber sehen, sonst werde ich unglücklich. Deswegen ist es viel Reiserei, es ist viel Fliegerei, aber ich kenne es irgendwie auch gar nicht anders und ich mag es auch sehr, muss ich gestehen. Also so für mich dieses Bewegen habe ich auch aus dem Elternhaus, die bewegen sich auch. Also unsere ganze Familie ist ständig irgendwie in der Bewegung, obwohl wir eigentlich in dieser kleinen Stadt sind, sind wir unglaublich viel auch draußen und holen dann auch immer so die Welt ein bisschen zu uns und ich bin einfach gern unterwegs.
Dann wünsche ich dir, dass du die nötige Ruhe zwischendurch findest
und wünsche mir,
dass du auch die Ruhe findest, dass wir uns bald wiedersehen, weitersprechen können. Jessica Schwarz, vielen Dank für den Besuch im Kino in The Jungle Book als Schlange K.
Danke, tschüss.
Mit Eine Stunde Film war's das heute Abend. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, auch wieder 20 Uhr, Eine Stunde Film. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis dann, tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.